Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich freue mich, dass wir heute Abend Bibelstunde haben dürfen. Wir hatten jetzt 4 Wochen Sommerpause und es ist uns leider nicht mehr gelungen oder mir nicht mehr gelungen, vor der Sommerpause den Titusbrief, auch wenn er nur 3 Kapitel hatte, zu Ende zu bringen. Das werden wir natürlich heute Abend nachholen. Hatte mir eigentlich gedacht, Mensch, das setzt so vor den Sommerferien einen Punkt und kannst dann mit einer neuen Einheit nach den Sommerferien anfangen, aber der Mensch plant und manchmal werden die Dinge anders, das kennen Sie und ihr alle. Von daher werden wir heute das nachholen, wo wir vor 5 Wochen stehen geblieben sind. Ich freue mich, dass wir heute Abend das letzte Kapitel aus diesem 3 Kapitel starken Brief des Titusbriefes betrachten können. Ich werde beginnen mit einer Andacht über den letzten Vers des Titusbuches, der Vers 15, ein Vers, den man im Normalfall, wenn man Bibellese macht, schnell mal überliest. Wir werden gleich sehen, die vorherigen 14 Verse, da ist eine Menge tiefe Theologie drin. Und hier kommt so eben das, was an jedem Paulusbrief zum Ende kommt, nämlich die Grüße. Und jetzt sind die hier noch relativ unspektakulär, wird nicht mal Namen genannt, also so eine ganz kurze Grußformel. Aber Sie wissen, ihr wisst, das ist meine These, das ist meine Gewissheit, meine Hermeneutik, dass ich sage, kein Vers der Bibel steht ohne Grund dort und es lohnt sich, bei jedem Vers zu schauen. Und so wollen wir das auch bei diesem vermeintlich etwas unscheinbareren Wort tun, wollen als Andachtsvers hören aus Titus 3, den Vers 15. Da heißt es, es grüßen dich alle, die bei mir sind, grüße alle, die uns lieben im Glauben, die Gnade sei mit euch allen. Amen. Ich spreche kurz ein Gebet. Lieber Herr Heiland, danke, dass wir uns jetzt dem 3. Kapitel des Titusbriefes zuwenden dürfen in dieser Bibelstunde. Danke, dass du uns diesen letzten Vers dieses Buches schenkst als Andachtswort. Und wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt die Bedeutung dieses Verses neu eröffnen wollest, Herr, dass du aber bei der ganzen Bibelstunde heute Abend bei uns bist und dass du uns segnest, dem miteinander sprechen, aufeinander hören, aber eben auch im Hören auf dein Wort, Herr, dass du durch deinen Geist segnen wollest, Herr. Amen. Ich habe das überschrieben, diese Andacht zu Beginn, mit die christliche Grußkultur. Und es gibt im Christentum eine ausgesprochene Grußkultur. Also es gibt eine ganze Reihe Texte, die von Grüßen berichten, wo auch im geistlichen Bereich eben gegrüßt wird. Denken wir eben an die Begegnung Marias, wo der Engel ihr die Geburt Jesu ankündigt, wo er dann eben sagt, gegrüßet seist du, Begnadigte. Oder eben an die Briefe des Apostel Paulus. Jeder Brief, bis auf der Galaterbrief, da komme ich gleich nochmal kurz zu, endet mit Grüßen, meistens relativ lang, manchmal ein 1/2 Kapitel lang. Also wenn man dann im Römerbrief liest, das nimmt überhaupt gar kein Ende. Also da gibt es eine ausgesprochene Grußkultur. Und nicht nur das, der ein oder andere, der vielleicht schon mal Mitglied in einer freien Gemeinde war oder auch schon mal zu Gast irgendwo war, der weiß, dass es in vielen Gemeinden bis heute üblich ist, dass es fester Gottesdienstablauf, Bestandteil am Sonntag ist, dass man Grüße ausrichtet. Dann fragt dann der Liturg, der Gemeindeleiter, und hat jemand Grüße mitgebracht? Und dann stehen die Leute auf und sagen, Mensch, ich habe die Woche mit dem und dem telefoniert oder der hat eine E-Mail geschrieben halt. Und ist auch häufig üblich, dass dann der Gemeindeleiter sagt, ja, und wenn dann Gäste hier bei uns sind im Gottesdienst, die nehmen bitte Grüße mit in eure Gemeinden halt und folgendes Wort mit dazu. Also das ist auch eine durchaus praktizierte Form, mit der man sich miteinander dann einfach auch begegnet. Auch wenn wir sie hier jetzt nicht so expresses Verbes im Gottesdienst halt pflegen, passiert immer wieder, dass dann auch Geschwister zu mir kommen nach dem Gottesdienst, offiziell von der Gemeindeleitung Grüße ausrichten lassen und ich dann auch Grüße ausrichte und auch immer ein Wort mitgebe. Christliche Grußkultur. Und der wollen wir uns ein bisschen zuwenden, dieser christlichen Grußkultur, denn hier haben wir sie in einer besonderen Form. Der Apostel Paulus schreibt hier Grüße, einmal die Grüße an den Titus halt zum Schluss dieses Briefes. Und ich möchte 5 Gedanken so über den Gruß so ein bisschen weitergeben, was wir hier finden dürfen, was ich so gefunden habe, auch im Nachsinnen darüber. Und das erste ist die Individualität des Grußes. So ein Gruß ist im Normalfall etwas ganz Persönliches. Hier fällt es auf den ersten Blick nicht so sehr auf, aber das wissen Sie, das wisst ihr, wenn ihr so den Römerbrief, den Korinther liest, dann die Grüße sind dann auch namentlich. Grüßt den Apollos, grüßt den Demas, grüßt diesen. Die Leute werden ganz persönlich benannt. Auch hier sind spezielle Grüße und Grüßende benannt. Man muss nur ein bisschen genauer hingucken, auch wenn die Namen uns unbekannt sind, dürfen wir davon ausgehen, dass die Chiffren, die Paulus hier gebraucht, dem Titus bekannt waren. Und wenn er sagt, es grüßen dich alle, die bei mir sind, dürfen wir bei Titus, der in einem sehr engen Verhältnis mit Paulus gestanden hat, wissen, dass er weiß, um wen es sich da handelt. Die sind so bekannt, die sind so eng miteinander, dass das gar nicht mehr erwähnenswert ist. Und auch diese Grüße an diejenigen, die uns lieben im Glauben. Ich glaube nicht, dass das einfach nur so eine, ja, etwas fromme Floskel ist, sondern dass der Titus genau wusste, ja, er meint genau die Leute, die dahinter sind, etwas ganz Individuelles, dass eben hier gegenüber dem Paulus Grüße ausgesprochen worden sind, die er an Titus weiterzugeben hat. Und andersrum, dass der Titus dann wiederum Leute in seinem Umfeld zu grüßen hat von dem Paulus. Und das ist etwas sehr, sehr Individuelles. Und das ist etwas, was wir auch in der Schrift immer wieder finden. Dieser Titusbrief als Ganzes, der gibt ja ganz viel allgemeine Auskünfte. Wenn wir gleich über Stellung zum Staat reden oder über das Tun guter Werke, ist es sehr allgemein. Aber das ist aus meiner Sicht die Stärke der Schrift, dass sie immer wieder auch ganz individuell runtergebrochen wird. Immer wieder individuell, ganz persönlich an jemanden geht, dass er sagt, hey, damals vor 2000 Jahren, hier bin ich ja gemeint. Es kommen immer wieder Menschen mit Namen vor, aber es werden immer wieder Menschen auch bezeichnet, dass sowohl das große Allgemeine der Schrift da ist, aber eben auch das ganz kleine Spezielle. Und das hat damit zu tun, dass Gott immer das große Ganze sieht, aber eben auch das Individuelle, ganz Persönliche. Und dann darf man das wieder runterbrechen. Jetzt kann man sagen, ja, wir könnten jetzt versuchen herauszufinden, wer denn die tatsächlichen Personen damals gewesen sind. Vor 2000 Jahren, wir kennen ihren Namen nicht, aber jetzt kann ich anfangen und sagen, hey, ich lese ja auch die Bibel individualisiert und dann stelle ich mich einfach mal darunter. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Und dann frage ich mich, ich bin zwar nicht leiblich bei Paulus, klar, der ist schon 2000 Jahre tot und das ist alles lange her, aber theologisch bin ich knallhart bei diesem Paulus halt. Also da bin ich so nah dabei mit meinem Denken, mit meinem Fühlen, der hat mich ja geprägt halt. Ich bin ja auch so, er nennt ja Titus sein Kind im Glauben, also da darf ich mich auch drunter stellen. Und grüße alle, die uns lieb haben im Glauben. Ja, ich habe den lieb im Glauben, diesen Paulus. Auf einmal stelle ich mich drunter. Es ist zwar kein Name genannt, und natürlich sind da spezielle Leute damals vor 2000 Jahren gemeint, aber ich darf mich ganz individualisiert mit drunter stellen, denn das trifft auf mich, hier kann ich meinen Namen reinsetzen und dann wird dieser Brief auch ein ganz individuelles Schreiben. Man merkt das ja an zahlreichen Stellen der Bibel so, wenn Lukas beispielsweise an den Theophilus schreibt, diesen Namen, also den Freund von Gott oder den, den Gott lieb hat, halt zu sagen, halt, da kann man eine normale historische Person hintersehen, glasklar, aber eben auch individualisiert immer wieder sich selber hintersehen. Das ist eine, die Individualität des Grußes. Ein zweites, die Kommunikation des Grußes. Wir sehen hier, hier wird mit Menschen kommuniziert. Nicht nur, dass Paulus an Titus schreibt, sondern es sind andere Menschen angesprochen, die gegrüßt werden. Erstmal nur ein Gruß. Jetzt streiche ich direkt wieder das nur. Ein Gruß. Wie stark ist ein Gruß? Das ist was ganz Wunderbares. Könnt ihr übrigens ausprobieren, diese Kommunikation des Grußes nochmal aufzunehmen. Wir haben ja momentan eine Zeit, wo wir in vielen sozialen neuen Formen uns begegnen müssen, mit Masken, in Abstand, zum Teil Leute über Monate und vielleicht sogar jetzt Jahre nicht gesehen. Geht mal hin und grüßt die einfach. Es gibt eine Menge Leute, auch hier in der Gemeinde, die im Moment nicht kommen, weil sie einfach nicht können oder weil sie Angst haben vor Ansteckung. Die sind nicht da. Menschen, die man sonst einmal, zweimal in der Woche gesehen hat und begegnet hat, geht mal hin, schreibt ihnen einfach mal eine Karte. Ich grüße dich ganz herzlich im Namen des Herrn Jesus Christus, wünsche dir seine Gnade, Namen drunter. Was meint ihr, was das mit demjenigen macht, der von euch diese Postkarte bekommt? Wir haben das vor einigen Monaten mal im Gemeindebrief angeraten und sagen, Mensch, wie wäre das schön, wenn jeder aus der Gemeinde in einem anderen was schreiben würde, jeder nur 10 Postkarten schreiben würde. Das haben eine ganze Reihe Leute getan. Die haben sich einfach hingesetzt, haben Leute auch, die mir gar nicht so nah sind, aber ich vermisse sie einfach, eine Karte geschrieben und gegrüßt. Und das hat so vielen Leuten so gut getan. Das ist so klein, aber so groß. Bei meiner Großmutter war es früher immer so, die war bitterst enttäuscht, wenn ich irgendwo im Urlaub war und hatte ihr keine Postkarte geschickt. Da wartete sie immer drauf, Mensch, der Junge ist jetzt auf Freizeit in Schweden oder sonst irgendetwas und zu Hause und dann gewartet, wann kommt sie. Was stand denn auf so einer Karte drauf? Ne, liebe Oma, super Wetter, Essen schmeckt gut, ne, hab dich lieb, bis bald. So. Aber das war ihr wichtig. Und so ist das eben auch, diese Kommunikation zwischen Menschen, das ist etwas ganz Wichtiges. Und so auch hier, das ist nicht nichts, sondern das erinnert uns daran, dass auch so etwas ganz bedeutsam ist. Und nicht nur mit dem Brief oder nicht nur mit dem E-Mail, mit der WhatsApp oder so etwas, auch wenn man über andere Leute etwas ausrichten lässt, wenn man das jetzt nicht einfach nur so vorbeigehen lässt, so bis gegrüßt worden, sondern das vertieft, ist etwas ganz Wunderbares, dass das stattfinden kann. Und es ist wichtig, wir sind ja als Gemeinde Jesu Christi ein Leib. Und dass wir da in diesem Leib kommunizieren, ist etwas ganz Großartiges und Wunderbares. Ein drittes. Wie gesagt, das sind heute alles so gesammelte Gedanken halt zu diesem Thema Grüßen. Die Zusammengehörigkeit im Grüßen. Wenn ich jemanden grüße, in welcher Form auch immer, oder grüßen lasse, dann drücke ich damit aus, dass er zu mir gehört, dass ich in einer Verbindung mit ihm stehe. Und die Menschen, die hier gegrüßt werden, stehen in Verbindung mit Paulus, stehen in Verbindung mit der Gemeinde Jesu Christi. Auch das, was ich eben skizziert habe, zu sagen halt, wenn dann eine Gemeinde eine andere Gemeinde grüßen lässt, dann drückt das eben auch die Zusammengehörigkeit am Leib Jesu Christi aus, dass wir zusammen sind. Und andersrum, das ist in der Bibel auch anders thematisiert, wenn der Gruß verweigert wird, zu sagen, also im Johannes 2, im zweiten Johannesbrief steht zum Beispiel drin, dass wenn jemand diese falsche Lehre bringt, die wird dann umrissen, dass man ihn eben nicht grüßen soll. Und auch deutlich zu machen, er gehört nicht zu uns. Und das wissen wir auch, wenn wir beispielsweise in der Nachbarschaft irgendwo leben und wir sagen einfach guten Tag, wir entbieten einfach den ganz normalen, fröhlichen und normalen Gruß und jemand anders antwortet nicht. Das ist eine ganz tiefe Verletzung. Also ich sage, guten Tag. Und der ist einfach so, dass er mich nicht leiden kann oder eben keinen Kontakt mit mir haben möchte oder seine eigenen Probleme hat und den Gruß nicht erwidert. Das ist also eine tiefe Verletzung, also von zwischenmenschlichem Austausch. Und wenn es aber stattfindet, so sagt es eben ganz viel, diese Zusammengehörigkeit. Und das ist etwas Wichtiges, dass wir wissen, wir gehören mit anderen Christen zusammen und deshalb sollen und dürfen und können wir sie eben auch immer wieder grüßen. Und darin, das ist das Nächste, das Vierte, zeigt sich eine Wertschätzung. Ich lasse niemanden grüßen, den ich nicht wertschätze, der mir etwas bedeutet, mit dem ich nicht in einer Beziehung stehe. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich kann mich auch individualisiert in diesen Gruß mit hineinnehmen und dann sehe ich die Wertschätzung, die Gott mir entgegenbringt, wenn ich mich damit hineinnehmen lasse, zu sagen, wenn ich gegrüßt werde in der Schrift oder wenn ich durch andere Christen gegrüßt werde, zu sagen, ich bin da wichtig bei dem lebendigen Gott, aber eben auch bei anderen Menschen. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und wenn wir Grüße aussprechen, drücken wir dadurch auch die Wertschätzung gegenüber anderen Menschen aus, was etwas Wichtiges ist, die ja alle Geschöpfe Gottes sind. Und wenn sie dann noch Brüder und Schwestern im Herrn sind, Kinder Gottes sind, dass wir unsere Wertschätzung ausdrücken. Deshalb mache ich Mut, entsprechend Grüße auszudrücken. Und ein fünftes und letztes, der Gnadenwunsch als Teil des Grußes. Wenn man die Grüße guckt, die Paulus schreibt im Neuen Testament, und dann ist es immer so, dass er schließt mit der Gnade. Er grüßt sie und wünscht ihnen die Gnade. Also es ist dann eben auch im Gruß nicht nur dieses normale, ja, guten Tag oder lass ihm sagen, Servus oder sonst irgendetwas, sondern im Gruß verbunden ist eben immer der theologische Wunsch, dass die Gnade Gottes mit demjenigen sei, der gegrüßt wird. Über die Gnade Gottes haben wir an anderer Stelle ja schon intensiv gesprochen. Das ist das Wichtigste, das Zentralste ist, dass Gott uns gnädig ist. Und weil das eben so ist, wünscht Paulus das eben. Und das ist etwas Wunderbares, was wir auch tun dürfen, wenn wir grüßen. Dass wir nicht nur so grüßen, wie ich früher, wie gesagt, als 10-Jähriger meiner Oma eine Karte geschickt habe. Da hat sich eben nur die lieben Grüße drauf geschrieben. Sondern das habe ich mir zu eigen gemacht, dass ich heute, wenn ich eine E-Mail schreibe oder einen Brief schreibe, grundsätzlich den Menschen entweder Gottes Segen oder die Gnade Gottes halt, zuspreche, ihnen wünsche auch in diesem Gruß. Denn das gehört nach der Bibel zu einem Gruß mit dazu. Und auch dazu möchte ich uns ermutigen, wenn wir andere Menschen grüßen, dass wir ihnen die Gnade Gottes wünschen, dass wir sie ihnen zusprechen oder eben den Segen Jesu Christi. dass einige Gedanken zur christlichen Grußkultur, noch einmal dieser Gruß am Ende des Titusbriefes, es grüßen dich alle, die bei mir sind, grüße alle, die uns lieben im Glauben, die Gnade sei mit euch allen. Ich möchte beten. Liebe Herr und Heiland, danke, dass wir uns grüßen dürfen, Herr. Etwas ganz Banales, etwas ganz Einfaches, Herr, und doch drückt sich darin so viel aus. Und danke, dass du uns ja auch grüßend entgegengekommen bist, wie damals Maria, dass du für uns da bist, Herr, dass du derjenige bist, der auch über die Bibel uns das einfach zuruft, Herr, dass wir bei ihm willkommen sind, wenn wir unsere Sünden am Kreuz abgelegt haben, Herr, Lobpreis und Ehre dir dafür. Ich möchte dich bitten für den weiteren Verlauf dieses Abends um deinen Segen, deine Behütung, deine Bewahrung, dass du uns ansprichst durch dein heiliges und lebendiges Wort, was wir jetzt aus dem Titusbrief noch einmal neu lesen und hören wollen. Amen. Ja, ich möchte den Text lesen. Dieses ganze dritte Kapitel ist nicht so besonders lang, sind 15 Verse, aber 15 Verse, die es in sich haben. Ich lese uns zunächst einmal. Da heißt es: Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz, halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so komm eilends zu mir nach Nikopolis, denn ich habe beschlossen, dort den Winter über zu bleiben. Zenas, den Rechtsgelehrten, und Apollos rüste gut aus zur Reise, damit ihnen nichts fehle. Lass aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Es grüßen dich alle, die bei mir sind, grüße alle, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Wenn man diese 15 Verse liest, ein bisschen oberflächlich liest, sagt man, ja, das sind so Parenesen, so Ermahnungen, so und so und so hat es zu sein. Allgemeines, christliches, was wir zur Ethik wissen müssen. Wenn man aber ein bisschen genauer hinguckt, dann merkt man, wow, hier sind ganz tiefe, entscheidende theologische Fragen angesprochen. Und da habe ich uns eine ganze Handvoll rausgebrochen, die ich heute Abend mit Ihnen und euch betrachten möchte. Da ist als erstes das Verhältnis zur Obrigkeit. Es wird zwar nur mit einem Satz erwähnt, aber damit steigt oder beginnt dieser Text halt. Da heißt es: Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien. Titus 3, 1. Damals hat es furchtbare Zustände im politischen Bereich gegeben. Das dürfen wir nie vergessen. Die Bibel spricht nicht in einem demokratischen Staat. Sie spricht in einer Monarchie. Es hat einen Kaiser gegeben in Rom, der absolutistische Gewalt hatte und der über das System der Provinzen und der Statthalter ein System aufgebaut hatte, dass derjenige, der sich mit dem System gut stellte, ein angenehmes Leben führen konnte. Wer aber opponierte, wer dagegen stand, mit aller Härte und aller Ungerechtigkeit dieses Systems rechnen musste. Wer, wie gesagt, die römischen Spielregeln annahm, der konnte darin gut leben. wer sie letztlich ein Stück weit in Frage stellte, der musste mit aller Härte der römischen Legionen und der römischen Macht rechnen. Zudem befinden wir uns in einem Gesellschaftssystem, in dem es unterschiedliche Klassen von Menschen gab. Es gab Menschen, die hatten überhaupt gar keine Rechte und die wurden als Dinge gesehen, die Sklaven, diejenigen, die verkauft werden konnten, ähnlich wie ein Tier, wie ein Stück Möbel halt, das man erwerben und verkaufen konnte, Unfreie, die keine Rechte hatten, die sexueller, körperlicher Gewalt ausgesetzt waren, furchtbarste Zustände. Und auch wenn man kein Sklave war, wenn man der falschen Volksgruppe zugehörte, die eventuell im militärischen Konflikt stand oder in der politischen Auseinandersetzung mit dem Statthalter oder gar mit Rom direkt, dann war es ganz, ganz schwierig. Und ganz oben in diesem System, in diesem Gesellschaftssystem standen die römischen Staatsbürger, wer das römische Staatsrecht hatte. Also im ganzen römischen Reich waren nicht alles römische Staatsbürger, sondern nur wenige Auserwählte. Das war eine besondere Ehre und da gibt es dann auch noch einen Unterschied, ob man das von Geburt an war oder ob man irgendwann durch die Leistung im römischen Militär oder käuflich dieses Bürgerrecht bekommen hatte. Ich sage das nur deshalb, dass wir hier nicht den falschen Eindruck bekommen, wir hätten es hier mit einer lupenreinen Demokratie zu tun, wobei auch da muss man eine Frage hintermachen, ist das etwa die Staatsform, die Gott gerne haben möchte, sondern hier wird gesprochen vor dem Hintergrund wirklich für uns furchtbarer Zustände. Und da sagt Paulus im Heiligen Geist, dass Titus seine Leute daran erinnern soll, dass sie der Gewalt, das ist auch bewusst dieses Wort, der Gewalt, der Obrigkeit, untertan und gehorsam sein. Und es gibt zahlreiche Bibelstellen, die genau diese Aussage des Paulus an dieser Stelle untermauern. Und wenn man nur diese Bibelstellen hätte, dann würde man sagen, Christen müssen alles mittragen, was die Obrigkeit macht. Also, denken wir an die Frage an Jesus auch nach dem Steuerzins, Matthäus 22, wo er gefragt wird, ist es denn jetzt richtig, Steuern zu geben, ja oder nein? Diese Frage bezieht sich jetzt nicht auf so ein finanzpolitisches, wo man sagt, ist das in Ordnung, sondern es geht bei dieser Frage an Jesus tatsächlich darum zu sagen, ist dieses System in Ordnung oder müssen wir uns nicht militärisch wehren, müssen wir das nicht abschütteln? Und Jesus sagt dann, wir sollen dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, Gott, was Gottes ist. Also der klar auch dann so eine, ja, so zwei Reiche oder zwei B-Reiche, will ich es lieber mal sagen, benennen zu sagen, wir haben hier den Bereich des Weltlichen, wir haben den Bereich des Göttlichen halt zu sagen und lass das eine mal so machen, das andere so. Mit anderen Worten, ja, gebt die Steuer, da wird eben der Obrigkeit das Wort geredet. Oder der berühmte Text Römer 13, die ersten beiden Verse, ich lese die gerade mal, die ich auch hier abgedruckt habe. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt, auch hier wieder dieses Wort, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber Obrigkeit ist, da ist sie von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt den Anordnungen Gottes, die er widerstrebt, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn von denen, die Gewalt haben, muss man sich fürchten, wegen guter, nicht wegen guter, sondern wegen böser Werke. Es gibt noch einige andere Bibelstellen, ich habe das abgedruckt, 1. Timotheus 2 oder 1. Petrus 2, wo genau auch das gefordert wird. Aber das ist nicht singulär in der Bibel. Das ist das eine, das ist die eine Seite. Die Bibel fordert uns auf, der Obrigkeit untertan zu sein. Und wir müssen diese Worte hören, das ist wichtig. Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Bibelstellen, die gerade in einer kritischen Distanz zur Obrigkeit stehen. Also, wenn wir denken, 2. Mose 1, da gibt es für die Israeliten eine Obrigkeit, eben im Pharao. Und der Pharao ordnet an, alle Kinder der Hebräer, der Israeliten müssen getötet werden. Und die Hebammen widersetzen sich diesem Befehl, obwohl es ja eine klare Ordnung ist, eine klare Anordnung der Obrigkeit, sie machen es nicht. Und es wird dann gesagt, zum Schluss, also dass das erzählt wird, 2. Mose 1, und weil die Hebammen taten es nicht, weil sie Gott fürchteten und er segnete ihre Häuser. Das heißt also, hier ist der politische Ungehorsam von Gott mit Segen belegt. Ähnliches finden wir Josua 2. Auch da gibt es in Jericho ein Stadtkönigtum und dann kommen die Israeliten und die Hure Rahab verbirgt die Männer und als sie dann gesucht werden von den Häschern des Königs, lügt die an und verhilft ihnen zur Flucht und kämpft quasi so subversiv gegen die damalige Obrigkeit. Und wird auch für dieses Verhalten gelobt. Im Neuen Testament sehr interessant, wird die Hure Rahab im Jakobusbrief wegen ihres Werkes gelobt und im Hebräerbrief wegen ihres Glaubens. Also eine ganz, ganz hohe Auszeichnung wegen dieser Tat. In 1. Samuel 16 gibt es eine Obrigkeit und diese Obrigkeit ist der König Saul und dann hat Gott ein Ende mit Saul gemacht und schickt Samuel los, aber er lässt Saul nicht sterben, sondern Samuel muss so konspirativ den neuen König finden unter Todesgefahr. Aber obwohl er Saul zum König gesalbt hat, lässt er auf Geheiß Gottes dann David auch, oder salbt er David zum König. Auch hier wieder Opposition gegen die bestehende Regierung. Oder auch bei Elia, auch die Geschichte habe ich abgedruckt, halt Ahab ist der autorisierte König, das ist gar keine Frage. Und trotzdem steht er in absoluter Opposition zu ihm. Auch im Neuen Testament finden wir Bibelstellen, die nicht einen blinden Gehorsam gegenüber jeglichen Befehls ausüben, sondern die eben auch zeigen, es gibt Dinge, da steht eben das Reich Gottes über dem, was weltlich ist. Also Apostelgeschichte 4, als die Apostel vor dem Hohen Rat sind und dann gesagt bekommen, sie dürfen nicht mehr im Namen Jesu lehren, dann sagen sie halt, wir können es nicht lassen von dem, was wir gelesen und gehört haben, wir müssen das tun. Und genauso dann ein Kapitel später wieder vor dem Hohen Rat, die Hohen Priester sie wieder ermahnen, es nicht zu tun halt. Nein, das können sie nicht, also da sind sie ungehorsam dem Staat gegenüber. Und das ist eine Ambivalenz. Wir haben in der Bibel beides und das muss man immer sorgfältig gegeneinander abwägen. Was ist verbindlich? Ja, diese Aussagen sind verbindlich, wir sollen aller Obrigkeit untertan sein. Auch Regierungen, die uns nicht gefallen. Aber, und das ist das Zweite, es gibt Grenzen, wo wir auch schauen müssen von der Schrift her, wo wir tatsächlich gucken müssen, auch ein Nein zu finden. Wenn ich darüber gesprochen hätte vor 2 Jahren, da hätten viele von euch gegähnt und hätten gesagt, ja, das ist eben so ein alter Topos der Dogmatik, taucht auch immer wieder in der Bibel auf, das Verhältnis zur Obrigkeit. Es hat durch Corona in unseren Zeiten eine ganz neue Aktualität gewonnen. Der Staat, nicht nur in Deutschland, weltweit, die Staaten tun auf einmal Dinge, die tief in das Gemeindeleben hineinfassen, wo es sehr unterschiedliche Reaktionen gibt, wo das breit diskutiert wird, wo gesagt wird, wir können das nicht annehmen, was uns der Staat hier sagt, wenn es heißt, wir dürfen keine Gottesdienste feiern, wir dürfen uns nicht mehr versammeln. Also General MacArthur beispielsweise hat vor einigen Monaten da sehr beachtete These auch gebracht, dass er gesagt hat, im ersten Lockdown haben wir mitgemacht in Kalifornien, jetzt werden wir alles verweigern, denn hier überschreitet der Staat seine Kompetenzen. Und auch hier bei uns in der Gemeinde ist es so, dass diese Dinge im Moment ganz intensiv diskutiert werden, dass Geschwister kommen, die sagen, hier geht der Staat zu weit. Das, was passiert ist mit dem Infektionsschutz, soweit das halt auch alles richtig ist, aber wir haben doch Gott und wir können doch nicht das Lob Gottes einschränken. Wie kann es sein, dass wir nicht singen? Wie kann es sein, dass die Gottesdienstzahlen beschränkt sind, nicht alle Brüder und Schwestern kommen dürfen in dem Umfang, wie es möglich wäre? Und es wird derzeit überlegt, wie wird das werden, wenn diese 3G-Regel eventuell auf eine 2G-Regel runtergeführt wird hier, wenn das gesagt wird, ja, was müssen wir dann als Gemeinde tun? Also das sind zutiefst ethische Fragen, die momentan auftauchen, wo wir mittendrin sind. Und da ist es wichtig zu sehen, ja, wir müssen beides hören. Wir sind der Obrigkeit zum Gehorsam schuldig, aber diese Obrigkeit hat auch Grenzen. Ich habe Ihnen ganz zum Ende des Skriptes hier abgedruckt noch einmal die Barmer theologische Erklärung. Und es ist sehr gut, dass wir die Bekenntnisschriften haben, dass wir manche Dinge gar nicht selber uns wieder neu sagen müssen, sondern dass Brüder und Schwestern in viel schlimmerer und schwererer Situation auch das noch einmal zu Papier gebracht haben, was das für Gemeinde konkret bedeutet, wenn sie in diesem Konflikt letztlich steht. Und ich möchte aus der Barmer Theologischen Erklärung, die ja 1934 verfasst wurde, als die deutschen Christen so aktiv waren, wo noch Paul Hindenburg Reichspräsident war, also Hitler noch nicht die totale und absolute Gewalt hatte, wo die aber schon in weiser Voraussicht auch nochmal die Abgrenzung gegenüber dem Staat einfach formuliert haben. Ich will nur die 1. und die 5. These liegen, weil dort ganz klar auch nochmal das Verhältnis zum Staat auch benannt ist. erste These halt der Barmer theologischen Erklärung, wo es dann heißt, Jesus Christus, wie uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören haben, im Leben und im Sterben zu vertrauen haben und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben dem einen Wort Gottes noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten, Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Also das ist ganz wichtig, dass wir wissen, wenn der Staat kommt und uns sagt, ihr mit eurer Lehre, ihr seid da nicht umfassend richtig, ihr müsst noch etwas drauf haben. Dann müssen wir nicht nur vom Grundgesetz, das ist eigentlich auch gesichert, aber vor allen Dingen auch von unseren Bekenntnisschriften vor der Bibel klar sagen, da müssen wir ein Nein zu finden. Und die fünfte These der Barmer theologischen Erklärung, da heißt es, die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit, damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch die Gott alle Dinge trägt. Das ist also das Positive, so soll der Staat es tun. Jetzt kommt aber die Verwerfung. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren eigenen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würden aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. Soweit die beiden Thesen aus der Barmer theologischen Erklärung. Und ich sage immer, viele Leute sagen, wozu brauchen wir denn Bekenntnisschriften? Ich bin so dankbar, gerade auch um Barmen, die ganz Klares sagen, die uns ins Stammbuch geschrieben haben, so sind wir als Gemeinde, wir haben diese Ambivalenz, jawohl, wir haben dem Staat gehorsam zu sein, aber es gibt Grenzen. Und wenn Grenzen überschritten werden, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als jeder anderen Autorität. Ein zweites Thema, was hier in diesen 15 Versen angesprochen wird, ist die Wiedergeburt. Da heißt es im Vers 5, der Herr macht uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist ein zentrales, wichtiges Thema der Bibel und der christlichen Theologie und dessen, was ich verstanden habe, sowieso. Das ist das alles Entscheidende, dass ich als Mensch wiedergeboren werde. Nicht wie viel Geld ich verdiene, wie alt ich werde, wie glücklich meine Ehe sein wird, sondern das Wichtigste in meinem Leben ist, bin ich wiedergeboren, ja oder nein? Heißt, habe ich den Heiligen Geist oder habe ich ihn nicht? Wiedergeburt heißt, ich war Geschöpf Gottes und wurde aber durch den Heiligen Geist zum Kind Gottes, ohne dass ich da irgendwas verdient hätte, sondern er hat mir seinen Geist gegeben. Und habe ich diesen Heiligen Geist, ja oder nein? In Johannes 3 sagt Jesus Christus im Gespräch mit Nikodemus, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und das ist es, was es braucht. Wir brauchen das Bad der Wiedergeburt im Heiligen Geist und natürlich auch dann als Antwort von uns in der Taufe, dass wir tatsächlich die Wiedergeburt haben. Das ist wichtig. Da fragen die Leute, wie stelle ich das denn fest, dass ich wiedergeboren bin? Also wenn ich mit Menschen spreche, die nicht gläubig sind oder Menschen, die zweifelnd sind, immer wieder auch, dass Leute kommen, auf einen zutreten und fragen, bin ich nun wiedergeboren, ja oder nein? Dann sage ich, es gibt so drei untrügliche Zeichen dessen, dass man wiedergeboren ist. Das erste Zeichen, das sagt die Heilige Schrift in 1. Korinther 12, da sagt die Schrift, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Da kann man sich selber prüfen und sagen, ist Jesus der Herr meines Lebens, ja oder nein? Ich sage das immer wieder, jeder von uns kann das mit den Lippen sagen, aber wir wissen, ob wir es mit dem Herzen sagen. Jesus ist mein Herr, ja oder nein? Und wenn ich das mit dem Herzen sagen kann, wenn ich weiß, ja, das ist, dann ist es ein Zeichen, dass der Heilige Geist in mir ist, dass ich wiedergeboren bin. Das ist das Erste, was die Bibel sagt. Und ich erlebe immer wieder Leute, die angefochten sind und sagen, ach, ich bin abgefallen, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist getan, die sind ganz verzweifelt. Und dann sage ich und frage ich immer, ist Jesus denn der Herr ihres Lebens? Ja, wissen Sie, dass Jesus Herr, das weiß ich doch selbstverständlich, aber ich bin so ein Versager, ich bin so ein Schwach, ich bin so eine kleine Nummer und das sage ich, das ist ja richtig und wahr, das ist ja kein Thema, sind wir ja alle. Aber wenn Sie das eine wissen, dann ist die Jämmerlichkeit Ihrer oder deiner Nachfolge nicht entscheidend, dann ist alles in Ordnung. Solange du das mit gläubigem Herzen sagen kannst und weißt, darauf dich verlässt, Jesus ist der Herr, Zeichen deiner Wiedergeburt. Ein zweites Zeichen der Wiedergeburt ist das Mitleiden. Auch das habe ich schon das ein oder andere Mal gesagt. So ein Hinweis eines alten Pfarrers aus dem Siegerland, der gesagt hat, da wo man mit ihm leidet, da hat man ihn. Mitleiden. Wenn wir mit anderen Christen leiden, auch wenn wir zum Teil gar keine Verbindung mit ihnen haben, halt, dann merken wir, das ist der Heiland. Das ist Jesus, in dessen Leib ich bin und über den Heiligen Geist Verbindung zum Elend dieser Menschen habe und mich das besonders anfasst. Also wenn beispielsweise, wie jetzt neulich der Bericht hier gewesen ist von der HMK, die Hilfsaktion Märtyrerkirche, die waren ja im Juni bei uns und da dieser Bruder erzählt hat von diesem furchtbaren Überfall, wie die den nur um seines Glaubens willen halb totgeschlagen hat, man hat dieses schiefe Gesicht von diesem Bruder gesehen, das hat mir so unendlich leid getan. Und das darf ich sagen, ich bin eher jemand, der so relativ mitleidlos ist. Also ich könnte auch gut Unfallchirurg sein, nicht jetzt, weil ich ein toller Mediziner wäre, aber so, wenn die Leute da kämen mit halb gebrochenem Bein oder sonst irgendetwas, das würde mir nicht besonders viel ausmachen, ich könnte die beieinander flicken. Also ich hätte da jetzt nicht so Mitleid. Es gibt Menschen, die sind wesentlich empathischer. Aber das hat mir einfach, das hat mich getroffen, weil das war ein Bruder, das war einfach so eine Verbindung. Und das ist dieses Mitleiden, das kennt ihr vielleicht auch, wenn so eine Sache, eine Nachricht erzählt wird, da haben sie in Nigeria wieder eine Kirche in die Luft gejagt, da merkt man, hey, da bin ich viel stärker betroffen, als wenn das ein anderes Unglück ist, wo vielleicht eine ähnliche Anzahl von Leuten gestorben sind, aber es sind keine Brüder und Schwestern in einer ähnlichen Situation gewesen. Also dieses Mitleiden mit Brüdern und Schwestern ist auch ein Zeichen der geistlichen Wiedergeburt. Da, wo man mit ihm leidet, da hat man ihn. Oder eben, wenn sie irgendwo sind und der Name Jesu beleidigt wird, und das macht sie richtig sauer halt. Da wühlt es in ihnen auf, das wäre genauso, als wenn die Ehefrau, das Kind oder die Mutter beleidigt würde. Auch das ist dann Mitleiden. Oder wenn, wie gesagt, ein schmutziger Witz über Jesus erzählt wird in der Kantine und sie können von Herzen mitlachen, dann wissen sie, haben sie ein Problem im Heiligen Geist. Aber wenn dann so wirklich sagt, Mensch, das geht mir gegen Strich, also da merken sie ja wohl, das ist der Heilige Geist, der dann in ihnen dann das Mitleiden macht. Und ein drittes Kennzeichen für eben die Wiedergeburt, dass man den Heiligen Geist hat, man hat den Zug zum Wort und zum Sakrament. Den Zug zum Wort und zum Sakrament. Ich weiß noch, als ich Konfirmand gewesen bin, wie es auch heute bei uns so ist, dann im Konfirmandunterricht 2 Jahre, hieß es ja, alle 14 Tage müsst ihr im Gottesdienst gewesen sein. Der Pfarrer war so ein bisschen barmherzig, der hatte dann immer so ein bisschen Blick so da drauf, so wenn man in 6 Wochen eben dann 3-mal war, dann konnte man auch 3-mal aussetzen, aber dann musste man gehen. Und das war dann für mich immer so, da musste ich eben. Und naja, man ging halt in den Gottesdienst und weil es eben Pflicht war, um zu konfirmiert zu werden, ich musste dann immer meinem Vater die Bild zum Sonntag mitbringen, die kaufte ich immer vorher, nahm die mit, setzte mich in die Kirche hin und habe dann immer die Fußballergebnisse und die Dinge da hinten drin gelesen. Halt. Da wollte ich nicht hin. Und jedes Mal, wenn ich nicht musste, war klar, und wenn ich jetzt im Monat schon 2-mal hatte, super, musste ich nicht in Gottesdienst. Ich war nicht wiedergeboren. Das war langweilig, wie das so ist. Aber seit ich im Glauben bin, ist das für mich einfach ein Zug. Das kennt ihr auch, der willst du und das Wort Gottes. Da gibt es kaum was Schöneres, Besseres, als eine vollmächtige Predigt zu hören. Und das war auch so toll für mich dann zu erleben, wie sich das auch wandelte, halt gerade in der Gemeinde, wo ich war. Dann wirklich die Pfarrer, wo ich vorher nichts von mitgenommen hatte. Dann, wie ich später dann im Glauben war, hatten einen sehr vollmächtigen Pfarrer, der Pfarrer Besato halt, der so klar gepredigt hat. Das war ein Genuss. Oh, das war dann manchmal traurig, wenn die Predigt schon zu Ende war. Da freute man sich schon auf den nächsten Sonntag, wenn man sagt, Mensch, da gibt es wieder Neustärkung halt. Also das ist so etwas, was der Heilige Geist macht. Zug zum Wort und Zug zum Sakrament. Also das ist genau dasselbe auch zu sehen. Abendmahl, das kann man wirklich nur als gläubiger Mensch, wenn man den Heiligen Geist hat, wirklich verstehen, was das für eine geistliche Stärkung ist. Jemand, der nicht gläubig ist, der isst es ja nicht nur zum Gericht, aber der sagt ja, was ist denn das? Ist das liturgisches Gehampel oder wie will er das nennen, wenn er ehrlich ist zu sich? Aber für einen gläubigen Menschen ist das etwas ganz Heiliges, etwas Besonderes, was da ist, zu sagen, da ist eine Stärkung, die kann man nicht erklären. Auch wenn man das manchmal erlebt bei Geschwistern, wenn die pflegebedürftig sind, nicht mehr können, wenn man ihnen das Hausabendmahl bringt, Wenn ich denen 10.000 Euro mitbringen würde, da würden die sich nicht ansatzweise so freuen, wie wenn man wirklich kommt und mit ihnen jetzt Brot und Wein, Gemeinschaft mit Jesus Christus hat. Halt, das ist eben für einen Wiedergeborenen was ganz Besonderes. Also das so als auch drittes Kennzeichen, halt so ein Zucht zu Wort und Sakrament. Wenn ich den nicht habe, habe ich auch nicht den Heiligen Geist. Aber wenn der in mir ist, dann habe ich eben diesen Zucht dazu. Diese drei Kennzeichen, Jesus ist der Herr, das Mitleiden und der Zucht zum Wort und Sakrament. Und das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder klären. Halt, sind wir wiedergeboren? Ja, nein. Wenn alle das Ja sagen können, ist gar kein Thema, aber für die, die nicht wiedergeboren sind, die das vielleicht hören und da in Kontakt hier mit dieser Bibelstunde kommen, halt, dem möchte ich es noch einmal sagen, halt, wer nur einmal geboren ist, und zwar nur biologisch von der Mutter, der muss zweimal sterben, den biologischen Tod und den ewigen Tod. Wer aber zweimal geboren ist, von der Mutter und durch den Heiligen Geist, der muss nur einmal sterben, nur den biologischen Tod, und dann gibt es das ewige Leben bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Das zur Wiedergeburt, die hier von Titus angesprochen wird. Und dann setzt er direkt einen drauf, das finde ich ganz stark. Er spricht das an, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Mit der Wiedergeburt beginnt es, ähnlich wie mit der körperlichen Geburt. Da wird ein Mensch auf die Welt gebracht, aber wenn so ein Baby da ist, so zwei Tage, das muss nun wirklich einfach auch immer wieder erneuert werden. Neue Windeln, neues Fläschchen halt. Nicht? Und pflegen und waschen, das muss immer wieder neu. Das muss wachsen, 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 wachsen. Da muss so viel reingesteckt werden. Und genauso ist es für uns mit der Erneuerung im Heiligen Geist. Es reicht nicht, bei einer Evangelisation einmal Ja gesagt zu haben, der Heilige Geist kommt in mich. Und dann sage ich, alles klar, ab sofort ist ja alles in Ordnung. So wie wenn man ein Abiturzeugnis kriegt oder irgendwann einen Masterabschluss macht oder promoviert hat und sagt, oder ich bin jetzt Meister der Elektrotechnik, habe ich in der Tasche, bleibe ich für alle Zeiten. Das geht mit den Schul- und universitären Abschlüssen in dieser Welt, aber mit dem Heiligen Geist ist das anders. Der muss auch erneuert werden, so heißt es hier, so steht es hier, dass wir immer wieder uns erneuern im Heiligen Geist. Immer wieder neu gucken, dass der wächst, dass der nicht gedämpft wird. Davon spricht ja Paulus auch, dämpft den Heiligen Geist nicht, nicht, dass der immer kleiner wird und irgendwann zum Erlöschen kommt, sondern dass er den auferbaut, dass der wächst. Auch das sage ich ja immer wieder, in uns wirken zwei Kräfte, der alte Adam, der noch in uns ist, und der Heilige Geist. Und je mehr alter Adam, desto weniger ist Heiliger Geist, und desto mehr Heiliger Geist, desto weniger alter Adam. Und wir sollen gucken, dass wir immer wieder dem Heiligen Geist Kraft geben, damit er wirklich groß ist und breit wird in unserem Leben, dass er tatsächlich uns auch verändert, dass wir in der, das ist dann das Nächste, in der Heiligung vorankommen. Ist der Heilige Geist in uns stark? Dann ist es das, was die Bibel Heiligung nennt, und das ist auch etwas, was die Bibel von uns fordert, dass wir das eben tun. Das ist das, wovon Paulus hier mit anderen Worten spricht, wenn er von der Erneuerung im Heiligen Geist spricht, eben, dass wir wachsen im Heiligen Geist. Und wie wachsen wir im Heiligen Geist? Nun, durch das Wort Gottes. Der Glaube kommt durch die Predigt aber durch das Wort Jesu Christi. Deshalb Predigten hören, Bibel lesen, Buße tun, beten. Diese vier Dinge so einfach zu sagen, als Rezept zu sagen, dadurch erlebe ich Erneuerung im Heiligen Geist. Ganz wichtig, Predigten hören, merken, wo Gott mich anspricht, halt, also bibeltreue Predigt natürlich, selber in der Bibel lesen, merken, wie der lebendige Gott mich ganz persönlich anspricht, da merken, wo ich gefehlt habe, wo zu viel alter Adam war, wirklich Buße getan und immer wieder im Gebet die Verbindung mit dem lebendigen Gott suchen. Das ist etwas Wichtiges. Und das ist wie beim leiblichen Menschen. Ich habe eine Haut, das größte Organ des menschlichen Körpers ist ja die Haut, und das ist ein lebendiges Organ und die muss sich auch permanent erneuern, das wissen wir. Also wenn wir irgendwann zu viel Sonnenbrand haben, dann sterben die Zellen ab und sowas alles, das ist dann ungut halt zu sagen, so eine Haut muss sich immer wieder permanent erneuern, und so ist es auch mit dem geistlichen Menschen halt. Der Heilige Geist ist natürlich immer derselbe, ist ja der ewige, dreieinige Gott, aber der muss immer wieder neu in unser Leben hineinkommen. Luther nennt das einmal so wunderbar, du musst jeden Tag aus deiner Taufe hervorkriechen. Das heißt, dieses Momentum zu sagen, jawohl, ich lebe im Heiligen Geist und ich bestätige das, ich habe ein Ja zum lebendigen Gott und ich will heute, ich will in dieser Stunde mit ihm leben und als Christ mich zeigen, das ist das, was damit gemeint wird hier, und dazu sind wir aufgefordert. Etwas ganz Wichtiges, die Heiligung, die Erneuerung im Heiligen Geist. Und dann, wenn diese Erneuerung stattgefunden hat, dann werden wir zu einem anderen Leben befähigt, ein Leben, das nicht mehr die Ziele des alten Adam sucht, den eigenen Eros, das eigene finanzielle Vorwärtskommen, das Ich, das Selbstverkrümmtsein, sondern dann sind wir befreit zu guten Werken. Und das ist ein breites Thema des Titusbriefes, nicht nur hier in dem dritten Kapitel, aber allein hier in dem dritten Kapitel sind es drei Stellen, wo dieses Thema angesprochen wird. Erstmal im Vers 1, da heißt es, erinnere dich daran, dass ihr Gewalt der Obrigkeit untertan sollen und gehorsam sein, zu allen guten Werken bereit. Dann heißt es im Vers 8, ich will, dass du sie mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervortun. Also wir sollen bereit sein zu guten Werken, wir sollen uns mit guten Werken hervortun. Und im Vers 14 heißt es zum Schluss des Kapitels, lass uns aber auch die unseren lernen, wiederum sich hervorzutun mit guten Werken. Das ist etwas, was zum christlichen Glauben dazugehört, die guten Werke. Wo keine guten Werke sind, da ist es wie mit einem Baum, der mag einen Stamm haben, der mag auch Äste haben, aber der Stamm muss Früchte bringen, so sagt es die Bibel. Und wenn ein Baum keine Früchte bringt, dann wird er letztlich abgehauen, so klar und radikal ist die Bibel. Das gehört mit dazu. Ein lebendiger Glauben hat gute Werke. Deshalb ist es auch kein Widerspruch, der immer wieder konstruiert wird, dass gesagt wird, ja, das Matthäus-Evangelium so ein Stück weit gegen die Rechtfertigungslehre des Lukas, des Paulus halt zu sagen, wenn der spricht, wir sind gerechtfertigt allein aus Glauben, oder dann Paulus gegen den Jakobusbrief, wo sehr viel über die guten Werke gesprochen wird. Zum lebendigen Glauben gehören die guten Werke dazu. Das ist ein Automatismus. Das eine erwächst aus dem anderen. Und das ist etwas, was wir immer wieder auch bei uns selbstkritisch beobachten sollen, dass wir gucken sollen, wie sieht es denn mit unseren guten Werken aus? Die guten Werke, und das muss ich ganz deutlich sagen, aber nicht zu tun für eine Erlösung oder dass wir sagen, wir kommen in einem Ranking weiter. Wenn du diese Motivation hast, gute Werke zu tun, dann lasse direkt. Die guten Werke müssen Produkt der Freudigkeit sein. Dass du sagst, ich habe so viel Spaß an Jesus, das ist so super im Reich Gottes, wo kann ich denn noch mal was machen? Wo bin ich denn aufgerufen, mich zu investieren? Dieses einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, nicht nur bezogen auf das Geld, was wir geben, sondern auch auf die guten Werke, die wir tun. Auch an Menschen, die es unter Umständen gar nicht verdient haben, zu sagen, ich tue es für Jesu Christi Willen. Und ich tue es nicht, weil ich mir irgendwas Gutes tun will. Das ist ja dann so das, was Christentum zur Religion macht. Christentum wird dort zur Religion, wo man sagt, ich muss etwas tun, damit dieser Gott mich lieb hat. Ich muss etwas tun, damit ich ewiges Leben bekomme. Ich muss etwas tun, damit ich Erlösung von meinen Sünden bekomme. Muss ich alles nicht machen. Dass Gott mich lieb hat, dass Gott mir meine Sünden vergibt, dass ich ewiges Leben habe, ist allein durch Jesus Christus auf Golgatha getan. Da muss ich nur noch dran glauben, dann ist alles erledigt. Das ist der Indikativ, du bist gerettet. Nur wenn ich diesen Indikativ, du bist gerettet, richtig im Heiligen Geist verstanden hat, dann spricht zu mir auf einmal ein Imperativ. Du, Olaf Latzel, sollst gute Werke tun. Und in der Religion wird das vertauscht. Da heißt immer, du sollst gute Werke tun, du musst gute Werke tun, damit dann irgendwann der Indikativ über dir ausgesprochen wird, du bist gerettet. Und das ist nicht so. Wir sind gerettet, Halleluja, alles in Ordnung, müssen wir nichts mehr für tun. Und wenn wir bei Jesus bleiben, können wir diese Rettung auch nicht verlieren. Egal wie viel wir spenden, wie viel Zeit wir in die Kirchengemeinde investieren, wie nett wir zu unserem Nachbarn sind, spielt alles keine Rolle. Aber wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist und in der Freude stehst über Jesus Christus und weißt, was Reich Gottes bedeutet, dann wirst du ganz anders befähigt eben zu diesen guten Werken, zu denen die Bibel uns immer wieder auffordert. Das ist, ich habe hier eine ganze Reihe von Bibelstellen mitgebracht und es hätte noch eine ganze Reihe mehr sein können, halt Galater 6,10, darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeistens aber an des Glaubens Genossen. 1. Thessalonicher 5, jagt allzeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. 1. Petrus 2, so eine tolle Formulierung, das ist der Wille Gottes, dass ihr mit den guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. 1. Johannes 3, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Hebräer 3, Gutes tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Jakobus 1, seid aber Täter des Wortes, nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Jakobus 4, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also es ist etwas Fantastisches, einfach zu sagen, wenn man das nicht tut, weil man es muss, es nicht tut, weil man denkt, man müsste sich selber erlösen, sondern weil man wirklich im Geist lebt und gar nicht anders kann und da richtig scharf drauf ist, wie so ein Torjäger, wie dieser Robert Lewandowski. Dem musst du nicht sagen, schieß noch mal ein Tor mehr. Der Typ will nichts anderes, weil der Stürmer ist. Und wenn du Christ bist, dann willst du auch, wenn du gesund bist, gute Werke tun. Und zwar nicht damit du selber, sondern für den Heiland Jesus Christus. Und da dürfen wir uns immer wieder einfach auch betrachten und gucken, ist das bei mir so oder darf ich mich da einfach nochmal in die Buße begeben und vom Heiligen Geist neu zurüsten lassen, nochmal, Entschuldigung, wenn ich so sage, scharf machen lassen, für die guten Werke in dieser Welt anzutreten. Daran erinnert uns, wie gesagt, auch dieser Text. Und ein fünfter und letzter ganz entscheidender Punkt ist die Distanz zu den Irrlehrern. Da heißt es in den Versen 10 und 11, einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Hier spricht Paulus Titus auf ein Problem an, was es damals in dem Umfeld von ihm gegeben hat, bei Paulus und natürlich auch bei Titus und das es bei uns eben auch immer gibt, dass es neben der Orthodoxie, also jetzt nicht die orthodoxe Kirche, sondern der rechten Lehre, Orthodoxie meint die rechte Lehre, auch die Häresie, denn hier das ist das, wenn hier steht im Luthertext ketzerischer Mensch, hier steht im Griechischen der Heretikos Anthropos, also der heretische Mensch, das ist die Häresie, das ist die Irrlehre. Es gibt Häresie und Orthodoxie. Häresie ist die Irrlehre, die falsche Lehre, wörtlich übersetzt die Parteiung, die etwas Neues bringt, und die Orthodoxie ist die reine Lehre. Und die Bibel hat eine reine Lehre. Da gibt es Dinge, die sind glasklar, da gibt es keine Diskussionen drüber. Eigentlich, wenn man bei der Bibel bleibt, wenn man sagt, das ist unsere Grundlage, dann ist die Orthodoxie klar. Dann gibt es trotzdem noch Fragen in Erkenntnisdingen. Aber in den Bekenntnisfragen, da gibt es Einigkeit. Und diese Dinge, ich habe eben auch von der Barmer theologischen Erklärung gesprochen, sind immer wieder in wunderbarer Weise auch in den Bekenntnisschriften festgelegt worden, wo man auch Orientierung finden kann. Die haben nicht die Bedeutung der Schrift, auf gar keinen Fall. Und trotzdem sind sie hilfreich, beispielsweise ein Apostolikum, so ein Athanasium, so ein Nicäen, um einfach zu sehen, was ist Orthodoxie, was ist rechte Lehre? Und was davon abweicht, von diesen Bekenntnisfragen, das ist Häresie, das ist eben falsche Lehre, das ist Lehre, die wegführt. Und da müssen wir sehr, sehr sorgfältig sein und aufpassen, dass wir da immer wieder schauen, dass das alles passt. Also es ist vollkommen egal, wie wir diese Kirche letztlich gestrichen haben, ob die jetzt so schön weiß ist und hell ist oder ob wir die ein bisschen gelblicher gemacht hätten oder in einem Ockerton. Es ist auch egal, welche Lampen wir letztlich hier angebracht haben und ob die Kanzel hier hängt oder da hängt. Das ist alles überhaupt nicht heilsrelevant. Wo es in der Gemeinde drauf ankommt, sind nicht die Äußerlichkeiten, sondern ist die Lehre. Die Lehre ist das Entscheidende. Und die muss wirklich orthodox, also nicht orthodox im Sinne von einer Konfession, sondern eben von der rechten Lehre, von der Bibel her sein. Das ist ganz wichtig, da gilt es immer wieder drauf zu gucken. Und da ist von Anbeginn der Widersacher gekommen und hat falsche Lehre gebracht, hat immer wieder falsche Dinge gebracht, die eben gegen die richtige Lehre stehen. Die richtige Lehre im Paradies war, den einen Baum berühren wir nicht, da essen wir nicht von, wir genießen alles andere, aber diesen einen Baum nicht. Und der Widersacher sagt, nein, das, was Gott gesagt hat, das wollen wir mal ignorieren. Es ist nicht so, ihr werdet nicht sterben. Falsche Lehre. Gott sagt, ihr werdet sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Der Teufel sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Und so ist er über all die Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder gekommen und hat falsche Lehre in die Gemeinden gebracht. Zur damaligen Zeit waren es für Paulus vor allen Dingen die Judaisten, also Leute, die gläubig waren. Er war auch im Prinzip ein Judaist, und zwar aus dem Judentum heraus Christen geworden sind, aber die eben die Rechtfertigung allein aus Glauben nicht glauben konnten, immer wieder gegengekommen sind und immer gesagt haben, nein, wir müssen so wie eben in der Tora festgelegt die Gesetze befolgen, das mosaische Gesetz, das muss. Das mosaische Gesetz hat seine Bedeutung, gar keine Frage, aber nicht als Heilsweg, dass man entsprechend sagt, über die Erfüllung der Gesetze, dadurch komme ich irgendwo hin oder durch die Einhaltung irgendwelcher Monde oder irgendwelcher Satzungen, irgendwelcher Speisevorschriften. Nein, allein durch Jesus Christus. Es gab aber genau das andere. Das sind die gesetzlichen, sehr strengen, die gesetzlichen. Die Libertinisten, mit denen Paulus zu tun hatte, mit denen auch Titus vermutlich zu tun gehabt hat, zu sagen halt, Christen, ob aus dem jüdischen Hintergrund oder aus einem hellenistisch-heidnischen Hintergrund, die halt sagten, es ist alles erlaubt, wir können leben, wie wir wollen, halt, nicht? So eine totale Freiheit, es gibt überhaupt gar keine Bindung mehr, also es gibt ein zu viel an Betonung des Gesetzes, es gibt aber auch das andere, überhaupt gar keine Betonung des Gesetzes mehr, 1. Korinther 5 beispielsweise, die Zustände dort in der Gemeinde, wenn da einfach der eine mit seiner Schwiegermutter dann sexuellen Verkehr hat, wo ganz klar gesagt wird, das darf nicht sein, was sind das denn für Zustände halt, ne? Das sind libertinistische Tendenzen, das waren eben auch so Irrlehren, wo dann gesagt wird, nee, das ist in Ordnung. Oder falsche Christusverkündiger, die einen falschen Christus bringen, immer wieder ganz, ganz, sagt ihr Jesus selber, es werden viele aufstehen, sich selber für Christus halten, es wird immer wieder Falsches über Jesus gesagt, Jesus und falsche Christuslehrer gebracht werden. Und die Gnostiker, wie gesagt, so eine andere Lehre, das ist auch eine Sache, alles Dinge, die es auch heute noch gibt. Jetzt nicht mehr dieser Reimform wie damals, aber in diesen Mischformen gibt es die immer wieder. Das extrem Gesetzliche, das extrem Libertinistische, das falsche Verkündigen von Christus, gerade auch so in Okkulten und dann so vermischenden Religionsformen, aber eben auch die Gnostik, die eben auch so ein synkretistisches Modell gewesen ist, mit so hell, dunkel, gut, böse halt, das sind ganz viele Elemente, die es auch heute gibt halt, wo dann so Mischformen auftreten, wo irgendwelche Gurus sind, da müssen wir immer wieder aufpassen, dass wir da klar bleiben und dass wir einfach auch sagen, es gibt da Dinge, von denen wir uns zu distanzieren haben. Auch von Menschen, denen wir zum Teil klar sagen müssen, das heißt es ja einmal, zweimal, aber dann müssen wir aufpassen. Irgendwann ist es wirklich auch, was die Schrift sagt, Perlen vor die Säue geworfen. Dann haben wir auch irgendwann das Recht und dürfen sagen, hier legen wir den Rückwärtsgang an, hier lohnt es nicht, dann müssen die Leute gucken. Ganz wichtig, immer wieder gucken, zwischen Häresie und Orthodoxie zu unterscheiden, immer wieder zu gucken, was ist Irrlehre, auch da immer wieder sensibel zu sein. Nicht alles, was einen Talar trägt, sagt die Wahrheit und nicht alles, was im Namen der Kirche in 2000 Jahren gesagt worden ist, das können wir sagen, ist kompatibel mit der Bibel. Manchmal ist es genau das Gegenteil dessen gewesen, einfach was die Schrift eingefordert hat. Und da müssen wir immer wieder hellwach sein. Das musste ein Titus, das sollen auch wir. Diese fünf Punkte aus diesem dritten Kapitel des Titusbriefes, ganz zentrale dogmatische Themen, die hier angerissen werden. Ich mache an der Stelle einen Punkt, möchte hinweisen auf die nächste Bibelstunde. Nächsten Mittwoch geht es weiter, beginnen wir ein neues Thema. Wir haben jetzt, solange ich schon Pastor hier bin, das Johannesevangelium schon gehabt, einmal komplett durch. Matthäusevangelium haben wir schon behandelt, Markusevangelium haben wir behandelt. Lukas hatten wir noch nicht. Wir werden jetzt nicht das ganze Lukasevangelium machen, aber ich habe mir vorgenommen, mit Ihnen und euch eine Einheit zu machen zu den Sondergutgeschichten bei Lukas. Sondergut sind die Texte, die es eben nur bei Lukas gibt. Es gibt ja viele Dinge, die bei Lukas, bei Matthäus und Markus vorkommen und bei Johannes halt, aber was nur er hat, solche Geschichten beispielsweise mit den Geburtsgeschichten, mit Zacharias, mit Zachäus halt oder was am Sonntag auch Predigtext sein wird hier, die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist so eine Sondergutgeschichte. Das sind ganz starke Geschichten, die das Lukas-Evangelium auch so ganz stark und besonders machen und über diese Geschichten soll diese Bibelstundeneinheit gehen. Dazu recht herzliche Einladung. Ich möchte gerne noch mit und für Sie beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses dritte Kapitel des Titusbriefes, die wir jetzt betrachten konnten, Herr, und wir wollen dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir hier auch gemeint gewesen sind. Das war jetzt ein Stück weit dogmatischer Vortrag über einzelne Topoi des christlichen Glaubens, Herr, und doch hast du für uns auch an dem einen oder anderen Punkt etwas bereitgehalten, wo wir angesprochen worden sind in unserem Glauben, Herr. Und da, wo wir das verstanden und gehört haben, Herr, da schenke es uns bitte, dass wir dem nachgehen und dass wir dem Raum geben, auf dass unser Glaube wirklich wachsen kann, dass er gestärkt wird. Wir wollen dich immer wieder auch bitten um Erneuerung unseres Glaubens durch den Heiligen Geist, Herr, dass wenn wir in dein Wort gehen, wenn wir uns mit deiner Schrift beschäftigen, dieses Wunder immer wieder passiert, dass durch deine Gnade Erneuerung unseres Glaubens passiert und wir wachsen im Vertrauen zu dir. Und da wollest du einfach schenken, dass diese Bibelstunde dazu auch ein Stück weit beitragen kann. Herr, du siehst an jeden Einzelnen, wie er heute Abend gekommen ist in dein Haus. Du siehst auch diejenigen, die uns übers Internet und das Telefon zugeschaltet sind und du weißt um ganz persönliche Schwierigkeiten und Sorgen, die der ein oder andere hat. Da möchte ich dich bitten um dein ganz persönliches Mitgehen, deine Hilfe. Ich möchte dich bitten um Segnung, um Kraftzulagen und um Führung, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir wissen dürfen, dass du da bist und dass du ein helfender und beistehender Gott bist. Und so wollen wir eins werden, Herr. In und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ihnen allen, euch allen noch einen schönen Abend. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.